Willkommen bei Spielzeit, ein Podcast rund um Brettspiele.
In dieser Episode rede ich über Sortimentsgestaltung, Preisgestaltung und andere wirtschaftliche Faktoren der Brettspielebranche. Christoph Post von Brettspielbox und Jürgen Kahler von Spielbar-com hatten im Rahmen der Aufnahmen der Brettspielbar mit Matthias von Frosted Games über viele Aspekte der Produktion gesprochen. Nach der Produktion ist es die Frage, wie man die Produkte verkaufen möchte, also was für Distributionswege eine Firma wählt. Einige Firmen haben den Distributionsweg des Direktverkaufs an Endkunden als Haupt- oder einzige Art der Distribution. Spielbox und Schwerkraft haben entweder nur oder in der Hauptsache Direktverkauf. Bei dieser Art der Distribution werden Großteil der Spiele über Kickstarter oder Vorbestellung oder der entsprechenden Seiten an den Spieler, also Endkunden, verkauft. Da die Handelsspanne für den Handel recht klein ist und diese Produkte üblicherweise in relativ geringen Stückzahlen produziert werden, ist es auch für den Einzelhandel relativ uninteressant. Aus diesem Grund werde ich mich auf die Verlage und Lieferanten konzentrieren, die ihre Produkte, also Spiele, den Händler anbieten, entweder direkt oder über Großhändler. Die Kontaktaufnahme zu solchen Verlagen läuft über unterschiedliche Wege. Häufig sehe ich Spiele auf der Messe und spreche die Verantwortlichen zwecks Kontaktaufnahme an. Manchmal wenden sich auch Vertreter zur Besprechung an mich wenden oder sonstige andere Kontaktmöglichkeiten können auch zustande kommen. Wenn ich über Werte in diesem Podcast spreche, also über exakte Daten und Fakten, sind es keine konkreten Zahlen von dem Arbeitsplatz, wo ich arbeite. Es sind vielmehr symbolische und sollen nur Tendenzen zeigen. Egal welche Arten der Aufnahme auch gewählt wird, gehe ich üblicherweise nach einem Muster vor, wobei dieser Muster sich leicht variiert, aber meistens sieht es folgendermaßen aus. Zuerst habe ich eine Informationsrecherche vor dem Termin. Dann kontrolliere ich diese Informationen mit den Vorgaben unterschiedlicher Art. Dann kommt es zu Kontaktaufnahme und Besprechung. Parallel dazu versuche ich Kontrollinstanzen einzubauen, um die Aussagen, die ich bis jetzt zu hören, zu sehen bekommen, aber auch gegenkontrollieren kann. Dann kommt es zur Initialbestellung, wenn alle Faktoren stimmen. Die Vorinformation über die Firma ist sehr wichtig, denn sollten die Firmen zum Beispiel in einem Nicht-EU-Ausland ansässig sein, ist es für mich wichtig zu wissen, ob es da Wechselkurse anfallen oder was die Lieferwege sind und was für Kosten ich gegebenenfalls noch zu tragen habe. Außerdem sagt es auch eine Aussage über die Verfügbarkeit aus, denn kürzere Wege, also nähere Lieferantenstandorte, haben eine relativ wahrscheinlichere Zustand, dass ich die Produkte auch relativ häufig verfügbar habe, während wenn ich einen Kontakt zu Firmen und Lieferanten habe, die möglicherweise tatsächlich mit chinesischen Großhändler arbeiten, dann könnte es durchaus dazu kommen, dass ich dann halt hier und da auch mal auf die Produkte warten muss. Und das ist per se keine schlechte Sache. Nun, ich muss es aber vorher das im Blick haben und das auch mitgeplant haben. Als Beispiel kann ich hier zum Beispiel die Firma Board Game Books aus der Schweiz nennen. Die haben einen Direktvertrieb an den Händler. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, keine Produkte von Board Game Books mit aufzunehmen. Oder die Firma Amigo hatte früher die vier Produkte der Firma Mölke bzw. die Mölke-Produkte im Vertrieb. Das war für uns relativ leicht zu bestellen. Nun muss ich aber nach adäquaten Ersatz suchen, denn die Firma Amigo die Vertriebsrechte nicht mehr besitzt. Wir haben zwar nun Ersatzprodukte, aber die optimale Möglichkeit wäre natürlich das Originalprodukt Mölki. All diese Vorinformationen können mir hilfreiche Lösungen bei der Besprechung anbieten, die ich dann als Verhandlungsmasse bei einer Vertreterbesprechung nutzen kann. Sowohl vor der Besprechung mit einem Vertreter als auch während und auch nach der Besprechung versuche ich die gesammelte Information qualitativ zu bewerten. Hierfür gibt es Faktoren, die ich als Register im Kopf immer aktiv habe und alle Aussagen und Informationen vergleiche. Und in diesem permanenten Vergleich in meinem Register versuche ich dann die Faktoren zugunsten aller Beteiligten zu realisieren. Diese Faktoren sind als allerwichtigste und primäre Faktor ist die Anforderung der Geschäftsleitung. Das können solche Sachen sein wie keine eindeutig verherrlichende Darstellungen der Kriege, keine eindeutig obszöne Szenen, keine Produkte über eine bestimmte Preisgrenze, keine Produkte mit einem ausländischen Covergestaltung bzw. englischen Cover oder sonstige andere Covergestaltungen, die eventuell der Philosophie der Firma widersprechen würden. Des Weiteren ist es wichtig zu wissen, welche Zielgruppe unsere Kunden abbilden, um dann passende Produkte auch im Laden zu haben. Hier ist es wichtig zu wissen, wie viel Prozent der Kundschaft aus Kinder, aus 3 Jahren, aus 5 Jahren, aus 7 Jahren, aus 10 Jahren, Jugendliche, Erwachsene und Studenten und so weiter besteht. Der Standort des Geschäftes ist ein weiterer Faktor, die zu beachten gilt. Beispielsweise, ob es Universitäten vorhanden sind in der Nähe und welche Fakultäten da in der Hauptsache vorhanden sind. Wie sieht es mit Tourismus aus? Wie sieht es mit Büchereien und anderen Einrichtungen aus, wo man potenzielle Kooperationen starten könnte? Wie weit ist die nächste Großstadt entfernt? Gibt es Filialen oder andere Kooperationspartner? Anders gesagt, kann man Bestände umlagern, wenn ich in einem Geschäft Überhänge habe? Einkaufspreise und Lieferbedingungen. Das ist ein weiterer Faktor in diese Potpourri der Register, die ich immer parat habe. Vor allem ist das mit einer der wichtigsten Faktoren, denn die Kosten der Einzelhändler sind anders als die der Online-Shops. Im Allgemeinen sind die Mietkosten der Einzelhändler aufgrund der Lage in der Innenstadt höher als die Mietkosten der Online-Shops, die dann in der Peripherie als Lager Räume existieren. Die Mitarbeiter im Einzelhändler werden meistens als Kaufleute entlohnt, während die der Online-Shops als Logistiker. Dadurch wird und sollte im Einzelhandel mit einer anderen Handelsspanne gerechnet werden. Dadurch, dass die Händler andere Konditionen bekommen als die Endkunden, sind die Händler auch meistens an Mindestabnahmemengen, Verpackungseinheiten oder andere Bedingungen gebunden. Dies wiederum entscheidet über die Verfügbarkeit der Produkte zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Geschäft. Also beispielsweise ist die Weihnachtszeit eine typische Zeit für Brettspiele. In dieser Zeit wird die Einkaufsmenge für Coup, also diese schwedische Schach, niedriger sein als die Absatzmenge der Brettspiele. Deshalb kann es auch dazu kommen, dass man zum Beispiel in der Weihnachtszeit seltener das Spiel Coup in einem Geschäft findet. Fast andersrum sieht es in der Sommerzeit aus. In der Sommerzeit sind dann halt die Outdoor-Aktivitäten sind erhöht und dementsprechend ist die Anzahl der Verkäufe der Brettspiele gesunken. Ein weiterer Faktor bildet die Reklamationsbearbeitung. So schön dieser Ersatzteilservice auch in dem nichtigen Bereich ist und auch funktioniert, ist es sicherlich kein Phänomen, was man dann auf die breite Masse übertragen kann, wo die Menschen dann im Onlinehandel natürlich innerhalb von 14 Tagen ein Produkt zurückgeben können, ist es für einen stationären Händler nicht zeitgemäß, an die Lieferanten zu verweisen. Zumal die Händler die eigentliche Kaufvertragsparteien sind und nicht die Lieferanten. Natürlich ist es wünschenswert, dass man dann aus umwelttechnischen Gründen Produkte dann ersetzt bzw. repariert oder komponentenweise ersetzt. Aber dies braucht Zeit, um dann in der breiten Masse Fuß zu fassen. Und die Zeit könnte für den stationären Geschäft auch teilweise sehr schwierig oder fast schon nicht stemmbar sein. Ein weiterer Faktor, welches zwar nicht für eine Einführung eines Produktes sehr relevant ist, dennoch aber hier und da auch mal eine wichtige Rolle spielt, ist das Thema der Marketing und der PR-Aktionen der Firmen. Solche Marketing- und PR-Aktionen können die Einführung eines Produktes beim Einzelhändler erleichtern. Verfügbarkeit und Abnahmemengen sind ebenfalls sehr wichtig. Ein Produkt mit einer Auflage von 1000 Exemplaren ist für den Handel relativ uninteressant. Viele Faktoren würden sich schlagartig verbessern, wenn sich die Auflage erhöht. Wichtig ist aber auch zu wissen, wo die Marktsättigungsgrenze ist und zumindest erahnen, wann die Marktsättigungsgrenze für ein bestimmtes Produkt erreicht ist. Beispielsweise hatte Pendulum von Stonemaier Games eine sehr schnelle Marktsättigung erreicht. Pharaon von Frosted Games hatte zum Beispiel in Deutschland eine relativ schnelle Sättigung erfahren. Too Many Bones wird meiner Meinung nach allerdings auf einem moderaten Niveau einen Produktlebenszyklus von 5 Jahren und mehr haben. Und genau das ist auch ein weiterer Faktor, was ich dann im Kopf behalten muss, nämlich einen Produktlebenszyklus, welches dann auch hier und da durchschnittlich 5 Jahre beträgt. Das bedeutet nicht, dass automatisch alle Produkte nach 5 Jahren aus dem Markt verschwinden. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass die Produkte nach 5 Jahren einen Plateau erreicht haben, wo sie entweder danach nicht mehr steigen bzw. dann sinken oder auf so einem hohen Plateau weitergehen können. Natürlich kann man mit betriebswirtschaftlichen Mitteln da auch gegensteuern, aber diese Werte müsste man auch allgemein im Kopf haben. Noch eine Sache zur Verfügbarkeit. Mit einer passenden Vermarktung kann man die ersten 1000 Exemplare von jedem Produkt verkaufen. Das bedeutet nicht, dass jedes Produkt ein Erfolgsprodukt ist, nur weil man 1000 davon abgesetzt hat. Es bedeutet vielmehr, dass man sich halt über die Art der Absetzung Gedanken machen sollte. Nun zurück zu unserer Besprechung. In einem normalen Alltag habe ich all diese Faktoren als aktive Registrierkarte in meinem Kopf gespeichert. Ich versuche vor einem Termin Infos aus den unterschiedlichen Quellen zusammen und Lösungen zu den jeweiligen Faktoren parat zu haben. Diese Lösungen dienen dann für mich als Verhandlungsmasse in meinem Kopf. Denn im Gegensatz zu wissenschaftlichen Erörterungen des Themas muss ich in der alltäglichen Arbeit meistens kurzfristig entscheiden. Aus diesem Grunde sind Vorinformationen sehr, sehr wichtig. Während der Gespräche schaue ich auch in mitgebrachten Kataloge der Vertreter rein. Ich versuche nicht nur die Produkte nach den Kriterien zu überprüfen, sondern ich schaue, ob dort auch irgendwelche Aktionen abgebildet sind. Diese können einen Hinweis auf weitere PR oder andere Aktionen sein. Alle Fragen, die ich beim Gespräch frage, zielen der Klärung der Faktoren ab. Alle Antworten können hilfreiche Schnipsel beinhalten, die einen kompletten Informationsstand zur Folge haben. Die reine Verhandlung allerdings findet meistens auf der psychologischen, also auf der zwischenmenschlichen Ebene statt. Denn jede der Parteien, also sowohl der Einkäufer als auch der Vertreter, über ihre Werte und Punkte genau Bescheid wissen und die Daten parat liegen. Man weiß, welche Preisgrenzen für welche Produkte wichtig sind, was die Faktoren für die Handelsspanne sind, was für die Rabattmöglichkeiten und Ähnliches vorhanden sind. Eine erfolgreiche Beziehung zeichnet sich schon beim ersten Kontakt ab. Nun zu einer Anekdote, was mir neulich passiert ist, als ich mich über das Thema informieren wollte und den Skript fertig schreiben wollte. Ich bekam kurzfristig einen Handelsvertreter. Der Termin war kurzfristig einberaumt und ich ging zum Gespräch im Gesprächsraum und ich hatte mich natürlich darüber informiert und eigentlich war mir klar, dass sie die Produkte einführen werden und die Produkte reinbringen werden. Ich war also komplett positiv eingestellt. Während der Gespräche, als ich angefangen habe, einzelne Produkte zu bestellen, blätterte ich im Katalog rein und es war soweit alles normal. Auf einmal sehe ich, dass die Produktbilder mit einem englischen Cover abgebildet sind. Ich frage scherzhaft, ob die vergessen hätten, die Bilder auf Deutsch in den Katalog reinzusetzen. Daraufhin hat der Vertreter gesagt, dass die Produkte nicht lokalisiert sind. Da haben wir leider die Gespräche abbrechen müssen, da wir bei uns kaum fremdsprachige Produkte anbieten. So, ich hoffe, ihr habt einen Einblick über die Arbeit bekommen, wie die alltägliche Arbeit beim Einkaufen aussieht und worauf es bei den Faktoren ankommt. Gerne könnt ihr mir eure Meinung und Einschätzung über das Thema sagen und ob ihr dabei was vermisst habt. Nun wünsche ich euch eine schöne Spielzeit. Bis zur nächsten Episode. Have a nice day.
Falls euch die Episoden vom Spielzeit gefallen, könnt ihr gerne den Podcast weiterempfehlen. Ich würde mich auch über eine Bewertung und oder Kommentar auf unterschiedliche Plattformen freuen. Das hilft mir nur dabei, den Inhalt stetig zu verbessern. Auf Twitter bin ich unter @_spielzeit zu erreichen. Außerdem könnt ihr mir gerne ein Mail hinterlassen, dort unter der Adresse spielzeit.podcast@gmail.com.